Radar und Echolot, drunter und drüber. Literarische Texte zu Gehör bringen. Achim Rix, der Hoxo-Komplott. Kapitel 3, Tatjana Grosse. Ministerin Grosse in der Gosse. Sie wusste nicht, warum sie seit 6 Monaten immer wieder diesen Aufmacher träumte, diesen und andere. Und nicht nur träumte. Wortspiele mit ihrem Namen, die sie in keiner Weise witzig fand. Zum Glück waren es keine wirklichen Albträume, wusste sie doch stets, dass das Ganze nicht der Wirklichkeit entsprach, aber angstschweißtreibende Schreckträume waren es. Wachmacher, Schlafräuber. Und sie konnte sich nun wirklich nicht leisten, sich die Nächte um die eigenen Ohren zu hauen. Das eigentlich Furchtbare war, dass diese Schlagzeilen den Tag erobert hatten, dass sie diese gesperrt gedruckten Buchstabenbalken beständig erwartete, bangend erwartete, sie überall auftauchen sah, ohne dass diese verdammten Zeilen dann tatsächlich erschienen und dass sie trotz ihrer Wachsamkeit immer ausgetrickst wurde. Waren diese fiesen Fettschriftzeilen doch immer dann plötzlich da, wenn sie gerade einmal nicht an sie gedacht hatte. Als wollte ihr Unterbewusstes signalisieren, was es von ihrer Entscheidung hielt, das angetragene Ministeramt angenommen zu haben, tauchten sie an den unmöglichsten Orten auf. Solche, die ihr vertraut waren, in die sie sich vielleicht sogar hineinträumte wie der Reitstall ihrer Kindheit, oder solche, die sie gar nicht einordnen konnte. Plötzlich lag da eine Zeitung, ein Fernseher lief im Hintergrund, ein Plakat an einer Hauswand, eine Aufschrift an einem vorbeifahrenden Bus. Heute Nacht waren es 2 Personen in einer U-Bahn gewesen, sie fuhr nie U-Bahn. Ein Mann, der sie an Selbruck erinnert hatte, hatte einer ihr unbekannten Frau eine Zeitung hingehalten, Grosse in der Gosse. Seine Geste war ein einziges, wusste ich doch. Sie hatte das gegenüber Sibylle angedeutet. Sibylle hatte gesagt, dass Schlagzeilen ja auch Headlines, Kopfzeilen hießen und dass sie sich das alles nur ausdenken würde, dass sich das alles nur in ihrem Kopf abspielen würde, sie mal den Tatsachen ins Gesicht sehen sollte. Eine so schlechte Presse habe sie nun doch gar nicht. Als dann eine Zeitung tatsächlich Grosse Verunsicherung der Verbraucher getitelt hatte, war selbst Sibylle still gewesen. Sollte sie es tatsächlich bereuen, dem Ruf ins Ministeramt gefolgt zu sein? Zurückzuschauen war nicht ihre Sache. Vorher, nachher, besser, schlechter. Woran wollte man das messen? Mangelnde Freizeit gab es auch schon vorher. Geld interessierte sie nicht, jedenfalls nicht über das Maß hinaus, das sie vorher schon verdient hatte. Ansehen und Macht, da war sie wenig eitel, das wusste sie von sich. Sie hatte immer etwas bewirken wollen, ja doch, auch gegen Widerstände. Harmoniesucht konnte man ihr nicht vorwerfen, nein, eindeutig nein. Allerdings lief der Laden hier eindeutig anders, als sie es bisher gekannt hatte. »Wie läuft es in deinem Mysterium?« hatte Sibylle sie neulich gefragt. Süffisant geradezu. Mysterium. Wer mit wem gegen wen? Bei allen Einzelinteressen hatte es bisher immer einen Konsens gegeben. Verbraucherrecht und Verbraucherschutz, oder hatte sie auch da bereits naiv geträumt? Sie starrte auf das großformatige Bild ihr gegenüber, das sich ihr Vorgänger organisiert und das sie hatte hängen lassen. K.O. Götz. Schwarz schlierte eine Farbspur in einer Wellenlinie über einen weißen Hintergrund, stellenweise überlagert von einem verwischten, in seiner Randbegrenzung unscharfen Streifen von Rot. Pure, packende Dynamik. Dem Anschein nach absichtslos, zufällig und doch hochgradig konzeptionell. Das hatte sie sofort erkannt und sich dabei ertappt, dass sie selbst gerne genauso wäre. Quereinsteiger in der Politik, das fand die Öffentlichkeit gut und solche Personen erfrischend, unverbraucht, nicht abgeschliffen durch die Mühlen eines Parteiapparates, einerseits. Wenn man sich aber nicht wie ein abgewichster Politprofi verhielt, dann aber... Sie fuhr mit dem Unterarm über den leeren Schreibtisch vor sich, als gelte es, eine nebelbeschlagene Scheibe freizuwischen. Nun werd nicht wehleidig, spornte sie sich an, in den Tag. Sie atmete tief durch und zog den Tagesplaner heran. Schlag auf Schlag ging das heute wieder mal. Frau Keimling hatte ihr die Termine des Tages zurechtgelegt und die zugehörigen bunten, sich überlappenden Umlaufmappen mit den Hintergrundinfos und Papieren bildeten auf ihrer rechten Seite einen Randstreifen, der ihr wie eine Massenkarambolage auf der Autobahn vorkam. Nur, dass Frau Keimling das Ganze natürlich akkurat ausgerichtet hatte. Aber ja, das Pressegespräch zur Hühnermastverordnung. Ja. Ob es ihr jemals gelingen würde, in ihrer Sprache die Drastik und interpretierbare Einseitigkeit zu eliminieren? Sibylle hatte ihre in der Presse zitierten, aus dem Zusammenhang gerissenen Äußerungen zumindest naiv genannt. Ihre Sätze zu Biofleisch und Massentierhaltung waren ihr massiv um die Ohren geflogen. In der Sache klar und pointiert. Wollte sie das überhaupt ändern? Was war daran falsch gewesen? Nicht abgewogen genug, nicht dieses sowohl als auch. Und das Ganze in weniger als 60 Sekunden, ach was, 30 Sekunden, die dann in den Medien ausgestrahlt wurden. Nein, sie hatte Partei ergriffen. Dafür hatte man sie doch geholt, so ihr Denken, bisher. Und als sie dann versucht hatte, Zusammenhänge darzustellen, etwas zu erklären, so einfach waren die Dinge ja nun einmal nicht, da, ach was... Aber so war es. Niemand wollte etwas erklärt haben. Interessierte keine Sau. Ja, Sau. Dabei war Schweinefleisch, Schweinemast, ach, was. Sie sollte funktionieren und das unauffällig, reibungslos. Mehr wollte auch der MP nicht. Gerade der. Der kriegte ob seiner zittrigen Zwei-Stimmen-Mehrheit zunehmend cholerische Anfälle. So hatte er sie neulich angeflaumt, als sich die Presse geradezu genüsslich an ihren Aussagen geweidet hatte. Was glauben Sie eigentlich, dass das hier eine Wellness-Oase für Moralapostel ist? Unglaublich. Gut, in der Presse war das Wort unbedarft gefallen, garniert mit Zweifeln, ob mir Frau Ministerin Grosse noch zwischen Realpolitik und dogmatischem Wunschdenken unterscheiden könne. Eine Einzeläußerung innerhalb eines Kommentars. So Dr. Sellbruck, und keine wirklich wichtige Stimme. Dr. Sellbruck hatte sie dabei zuversichtlich angelächelt. Zuversichtlich. Und sie hatte sich sofort gefragt, ob das ihrem Überleben galt oder der Hoffnung, sie bald überlebt zu haben. Einige Presseleute schienen immerhin schon mal warm zu laufen, ihre politische Hinrichtung vorzubereiten. In der Nacht hatte sie ein Flugzeug am Himmel gesehen, das ein flatterndes Transparent, der sich herzog, Grosse Erleichterung, Grosse gibt auf. Dr. Sellbruch hatte ihr aus der Pilotenkanzel zugewunken. Abrupt zog sie den ersten Ordner zu sich heran, streng vertraulich. Vertraulich nur zum Dienstgebrauch. Verlautbarungen, Sprachregelungen, amtlich staatstragend, nichtssagend. Die spielten hier eine Rolle, die sie zwar gekannt, aber in ihrer Bedeutung für sich selbst unterschätzt hatte. »Frau Ministerin, ich bin so nicht sprechfähig«, hatte selbst Sellbruck erst gestern gesagt. »O Ton Sibylle, du bist einsilbig geworden.« Eins nach dem anderen, ermahnte sie sich, also... Sitzung mit dem Landesbetrieb Hessisches Landeslabor LHL in Gießen von 9 bis 11, streng vertraulich. Sie öffnete die Mappe, nicht in reiner Vorfreude, wie sie es vor einigen Jahren noch getan hatte. Das konnte man doch nicht alles auf das Alter schieben, da war etwas verloren gegangen. Verdacht auf gezielte Verbrauchermanipulation durch einen Parasiten. Wie bitte? Sie überflog den vorliegenden Achtzeiler, schloss die Augen und atmete tief durch. Wieder einmal Grosse Panikmache flimmerte es auf der blutroten Leinwand ihrer geschlossenen Lider. Wenn das aber stimmte, brauchte sich da ein Skandalschwergewicht zusammen. Und der Parasit hieß T. tatsächlich Tyche? Tyche? Die Göttin des Schicksals und des Zufalls? Sie hatte einmal überlegt, ihre Katze so zu nennen. Weniger Zufall und mehr Schicksal, so befürchtete sie. Wie spät? Kurz vor. Sie legte sich die Unterlagen zurecht, überlegte, ob sie die mitgebrachte Banane essen sollte oder nicht. Steuerung des Verbraucherverhaltens über einen Parasiten. Unglaublich. Verdacht, also noch nicht erwiesen. Aus der Sicht des Verbraucherschutzes war klar, was man machen würde. Aber was machte man in einem solchen Fall als Ministerin? Abwägen, sondieren, keine voreiligen Schlüsse. Nüchterne Bewertung der Faktenlage und Krisenmanagement. Klar, aber wie? Dr. Sellbruck war dabei. Immerhin. Im Gegensatz zu ihr ein Politprofi, der wusste, wie der Laden hier lief. Wo die Feindlinien, ja genau das Wort hatte Sibylle gebraucht, verliefen. Die draußen und die im eigenen Haus. Das ist ein Haifischbecken, Tatjana. Wach auf! Auch O-Ton Sibylle. Dabei war er kaum Ende 30. Seine Zusammenfassung von Diskussionsergebnissen waren pointiert und von schneidender Intelligenz. Sie platzierten Aufgaben und Personen gleichermaßen. Man hatte sie vor ihm gewarnt. Er sei loyal, ja, aber in den engen Grenzen seines Machtinstinktes. Der hat gnadenlos seine Karriere im Blick, oder? Nimm dich vor Sellbruck in Acht. Und das in mehreren Spielarten und von mehreren Seiten. Richtig war, dass er wenig verbindlich sein konnte und sie sich nach den Warnungen dabei ertappte, dass sie sich, wenn er es doch einmal war, sofort fragte, was er damit bezwecken wolle. So etwas wie Dialogkonsens herzustellen als gegenseitige Versicherung eines gemeinsamen Ergebnisses lag ihm fern. Selbst wenn sie die eigenen Interessen der Mahner berücksichtigend abzog, blieb ein gehöriger Rest, der sie schreckte. Trotzdem beruhigte es sie, dass er dabei war und das Treffen vorbereitet hatte. Es klopfte an der Tür. Frau Keimling steckte den Kopf zur Tür herein, ohne einzutreten. Wirkte sie so ansteckend, dass sich selbst ihr Büro auf Distanz hielt? Dr. Sellbruck ist da. Sie wären dann soweit. Danke, ich komme. Sie nahm ihre Unterlagen, ihr Diensthandy und starrte für einen Moment auf ihren Schreibtisch, auf dem ihr die Banane wie eine Nachricht aus einer anderen Welt erschien. Parasiten, dachte sie. Unglaublich. Dr. Sellbruck wartete neben dem Schreibtisch von Frau Keimling. Beide lachten gerade, als sie aus ihrem Büro kamen und schauten in ihre Richtung. »Guten Morgen«, sagte sie irritiert. »Dubiose Sache, brisant zudem, oder was meinen Sie?« Sie reichte Dr. Sellbruck die Hand. »Guten Morgen, Frau Ministerin.« Dr. Sellbruck ging voran und öffnete ihr die Tür zum Korridor. Schweigend gingen sie nebeneinander in Richtung Treppenhaus. »Sind alle da?« fragte sie. »Nein, aber es kann losgehen. Dr. Heimer Roth hat sich heute Morgen krank gemeldet. Eine Stellvertretung ist zurzeit nicht besetzt, also nur die eigentlich Beteiligten. Wir sind entsprechend vollständig.« Dr. Sellbruck wirkte wie immer freundlich, unaufgeregt, gelassen und von Verantwortung tragender Zuversicht. Und doch hatte sie auch jetzt wieder den Eindruck einer hinter dieser Fassade lauernden Wachsamkeit. Zu ihrer Einschätzung brisant hatte er sich nicht geäußert. »Was sollte ich über die Anwesenden wissen?« fragte sie, nachdem sie das Treppenhaus gequert und den gegenüberliegenden Korridor erreicht hatten. »Dr. Lackner und Frau Gündogan gelten beide fachlich als erstklassige Besetzung. Ihre Personalakten sind darüber hinaus völlig unauffällig. Keine Parteizugehörigkeit. Zuverlässig, würde ich sagen. Sonst nimmt nur noch Frau Düre-Wittmark teil. Sie wird das Protokoll übernehmen.« »Gut, gehen wir es an«, sagte sie. Es klang ein wenig verrutscht, statt energisch zupackend eher wie ein flauer Händedruck. Er hielt ihr die Tür auf und sie betraten den kleinen Konferenzraum. »Guten Morgen«, Sie ging auf die drei wartenden Frauen zu, begrüßte sie per Handschlag, setzte sich an die Stirnseite und blickte in die Runde. »Vielen Dank, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Ich denke, wir beginnen mit einer kurzen Vorstellung. Mein Name ist Tatjana Grosse, Verbraucherschutzministerin, seit gut 6 Tagen, entschuldigen Sie, 6 Monaten natürlich. Vorher habe ich, wie Sie vielleicht wissen, in verschiedenen Bereichen der Verbraucherzentrale in Frankfurt gearbeitet. Dr. Sellbruck, machen Sie weiter?« Johann Sellbruck, Staatssekretär, somit zuständig unter anderem für die Aufsicht im Bereich Lebensmittel. Katharina Dürre-Wittmark, persönliche Referentin von Dr. Sellbruck. Dr. Julia Lackner, Abteilungsleiterin im Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Oppeln. Özlem Gundogan, Lebensmitteltechnikerin in der Abteilung von Frau Lackner. »Vielen Dank«, sie blickte lächelnd in die Runde. Ihr direkter Vorgesetzter, Herr Dr. Heimeroth, hat sich, wie Sie sicherlich wissen, heute Morgen krank gemeldet. Wir sind also komplett. Da Sie, meinen Informationen nach, die Sache nun entdeckt haben, können wir seiner Nichtanwesenheit wohl verschmerzen. Keine der beiden Frauen ließ in irgendeiner Weise erkennen, ob sie dem Fehlen ihres Chefs Bedeutung beimaßen oder nicht. »Gut«, sagte sie, »nun zum Rahmen. Wir sind hier verabredet für die nächsten 2 Stunden. Angesichts des Themas möchte ich noch einmal auf die Verschwiegenheit hinweisen. Nichts, was in diesem Raum gesprochen wird, verlässt diesen Raum, jedenfalls nicht durch Sie.« Sie setzte eine kleine Pause, musterte die beiden Frauen. Frau Dr. Lackner, noch ziemlich jung und hübsch, etwa im selben Alter wie Sellbruck, langes dunkles Haar, nicht so wie Sie, die Ihre geliebten langen Haare durch eine, ja verdammt nochmal, altersangepasste Frisur ersetzt hatte. Sie hielt den Blick, freundlich, aufmerksam, zugewandt. Frau Gündogan, noch etwas jünger, ebenso ruhig, keine Spur von Nervosität. »Das, was ich der Zusammenfassung entnommen habe, klingt für mich mehr als abenteuerlich. Frau Dr. Lackner, ich möchte Sie bitten, doch ein wenig auszuführen, was uns hier tatsächlich beunruhigen soll. Dr. Sellbruch wird das mit Ihnen ja bereits verabredet haben.« »Gerne. Wir haben eine Präsentation vorbereitet, um es ein wenig veranschaulichen zu können. Gut, beginnen Sie bitte.« Dr. Lackner stand auf und stellte sich seitlich neben die heruntergefahrene Leinwand. Zunächst die Fakten. Was man wissen konnte, beispielsweise aus verschiedenen Veröffentlichungen in der Presse, war eine allgemeine Beschreibung des Toxoplasma gondii, die zumeist etwas skurril daherkam im Sinne von »Parasit steuert menschliches Verhalten«. Sie ließ einige Schlagzeilen über die Projektionsfläche wirbeln und einfliegen. Umstrittene These: Parasiten können unser Verhalten steuern, können Parasiten unsere Persönlichkeit verändern, Toxoplasmose erhöhen Parasiten das Suizidrisiko, alles seriöse Blätter und Magazine. Ich fange auf diese Weise an, weil Dr. Sellbruck die öffentlichkeitswirksame Seite mitbedacht haben wollte. Sie hantierte mit ihrem Pointer, klickte verschiedentlich, bis der Beamer das Bild eines merkwürdig grün-blauen Gebildes auf die Projektionsfläche projizierte. Nachkolorierte Aufnahme von T4-Toxoplasmen stand unter dem Bild. »Worum geht es also?«, fragte Dr. Lackner und deutete auf das Bild, »um Toxoplasma gondii.« Die Form erinnerte sie vage an einen Granatapfelkern, nur eben grün-blau durchsichtig mit je 2 fluoreszierenden Bögen pro Kern und leuchtend gelben Lichtpunkten an den Rändern unscharf verschwommen. Wie Autoscheinwerfer im Regenlicht, dachte sie. An den Kernenden leuchtend gelbe Gebilde in der Form eines Bumerangs. »Moment mal, Frau Dr. Lackner, wieso Toxoplasma gondii? Ich dachte, das Ding heißt Tüche.«
»Ja, richtig, Frau Ministerin. Lassen Sie mich ein bisschen ausholen. Das ist hier nötig. Tüche scheint eine Variante des Toxoplasma zu sein, soweit wir das zum jetzigen Zeitpunkt beurteilen können. Und das Ding musste ja einen Namen haben.«
»Gut, fahren Sie bitte fort.« »Toxo, griechisch, Bogen, richtig, deshalb wohl. Warum nur hatte sie einmal gedacht, tote Sprachen wären etwas für sie?«
Dr. Lackner ließ eine Übersicht betitelte Folie erscheinen. Ich stelle zunächst einmal das Toxoplasma gondii und sein Wirkungsprinzip vor. Frau Gündogan erläutert dann, was wir von der manipulativen Funktion des Parasiten wissen und welche Auswirkungen sich im statistischen Nachweis für den Menschen ergeben. Ich gehe dann drittens darauf ein, welche Möglichkeiten durch die Entschlüsselung des Genoms offenbar Wirklichkeit geworden sind. Und genau hier, sie machte eine Pause, in der sie ihr direkt und zupackend in die Augen blickte, liegt die politische Brisanz, wie mir scheint. Sie wandte sich wieder der Leinwand zu. Was ist und wie funktioniert Toxoplasma gondii? Sie klickte wiederholt mit dem Pointer, ohne dass etwas passierte. Wie das so ist, wahrscheinlich die Batterie. Dann machen wir eben mit der Maus weiter. Die ist ja noch nicht infiziert, sagte sie lächelnd mit Blick auf Frau Gündogan und setzte sich neben sie und den Laptop. Entschuldigung. Sie ließ wieder die bereits bekannte Abbildung erscheinen. Toxo, wenn Sie gestatten, verwende ich diese Kurzform, ist ein Einzeller, insofern ein vergleichsweise einfach strukturierter Organismus. Das Komplexe ergibt sich aus der gerade für Laien immer wieder faszinierenden Vermehrungsart des Parasiten. Toxo ist zweiwirtig, das heißt, er braucht, um einen Vermehrungszyklus abzuschließen, zwei unterschiedliche Wirte. Ausgangs- und Endwirt ist bei Toxo die Katze, genauer ihre Darmzellen. Als Zwischenwirt kann jedes Säugetier dienen, also auch der Mensch, was das heißt, sehen Sie hier im Entwicklungszyklus des Parasiten abgebildet. Sie ließ die Maus klicken und das Foto einer Katze erschien am linken oberen Rand des Bildes. Die Katze sah ihrer Alecto nicht unähnlich. Diese Katze ist mit dem Parasiten infiziert. In ihren Darmzellen haben sich sowohl männliche als auch weibliche Zellstrukturen ausgebildet. Sie klickte erneut und es erschien rechts neben der Katze eine als Darmzellen der Katze bezeichnete Struktur, aufgebohrt wie ein Flur im Ministerium, sich gegenüberliegende Räume in der Mitte durch einen Gang getrennt. Nach weiteren Klicks füllten sich die oberen mit als weiblich, als Makrogamet und darunter als mit männlich, als Mikrogamet bezeichneten Zellen. Nach einem weiteren Klick zerschmolzen je eine weibliche und eine männliche Zelle zu einer Einheit. Der Zusammenschluss einer männlichen und einer weiblichen Zellstruktur wird Ozyste genannt. Diese wird mit dem Kot ausgeschieden und die Reise beginnt. Denn es ist dieses Außenstadium notwendig, damit sich aus einer Oozyste durch schlichte Teilung infektiöse Einheiten bilden. Durch mehrere Klicks erzeugte Dr. Lackner aus einer Oozyste 8 identische Einzeiler, die sich am rechten Rand des Bildes aufbauten. Diese nunmehr infektiösen Einzeller können in diesem Stadium bis zu 5 Jahren überstehen, ohne ihre Wirksamkeit einzubüßen. Frost stellt für sie kein Problem dar, eher sind sie hitzeanfällig. Jetzt erschien eine kleine Maus am unteren Bildrand. Infiziert sich nun ein Säugetier oder ein Mensch mit diesem Kot, so wird er zum Zwischenwirt. In ihm findet die massenhafte Vermehrung des Parasiten statt. Neben der kleinen Maus auf der Leinwand erschien eine Zellstruktur, die sich durch fortlaufende Teilung verdoppelte und verdoppelte und verdoppelte. Reagiert das Immunsystem des Wirtes, und das tut es gewöhnlich, verlangsamt sich dieser Teilungsprozess. Toxo nun selbst angegriffen, wechselt die Strategie und retourniert seinerseits den Angriff seines Zwischenwirts mit einem Abschottungsprozess. Der Einzeller verkapselt sich zu Tausenden in Zysten und lagert sich dann im Körper des Wirtes ab, beispielsweise im Muskelgewebe, aber auch im Gehirn. Auf der Projektionsfläche erschienen diverse Bläschen, gefüllt mit dem dämonisch fluoreszierenden Parasiten, wie kleine tickende Zeitbomben, die nur auf den geeigneten Moment zu lauern schienen, ihre Fracht zu entladen. Frisst dann die Katze die Maus, gelangt der Parasit wieder in seinen Endwirt oder eben Ausgangswirt, ganz wie man will. Nur hier gelingt ihm die geschlechtliche Fortpflanzung durch Ausbildung der weiblichen und männlichen Zellstrukturen in den Darmzellen und die Bildung einer neuen Oozyste. Somit ist der Kreislauf geschlossen bzw. beginnt von vorne. Dr. Lackner machte eine Pause, suchte ihren Blick. Grosse Ministerium, eine tickende Zeitbombe? Sie nickte Dr. Lackner verstört zu. Es ließe sich, vielleicht zur Ehrenrettung der Katze, natürlich auch sagen, dass der Zyklus von der infizierten Beute ausgeht, aber das ist letztlich nebensächlich, nicht wahr? Wie ich den Medien entnehmen konnte, haben Sie eine Katze. Stimmt, ja, danke, vielen Dank für den Hinweis. Ja, danke, das ist sehr freundlich von Ihnen. Grosse Katze für Seuche verantwortlich? Ich wollte Sie tatsächlich nur beruhigen. Stubenkatzen sind selten betroffen, es ist also sehr unwahrscheinlich. Sie vollendete den Satz nicht, drückte mehrfach den Taster der Funkmaus, ohne dass etwas geschah, schüttelte dann die Maus wie eine Katze ihre Beute, ganz offensichtlich erfolgreich, denn es erschien eine mit Wirkstrategien des Parasiten betitelte Folie. Biologisch, auch für den Laien faszinierend, ist sicherlich der komplexe und unter Gesichtspunkten der Effizienz so wenig wahrscheinlich wirkende Fortpflanzungsvorgang an sich. Toxo muss wieder in die Katze und entsprechend seinen Wirt dazu bewegen, Verhaltensweisen zu entwickeln, die das befördern oder solche zu unterlassen, die das eher verhindern. Und hier nähern wir uns der Brisanz, die mit Tüche auftauchen wird. Erstaunlich ist nämlich das strategische Vorgehen des Parasiten. Sein ausgesuchtes Hauptangriffsziel zur Manipulation des Wirtes scheint die Beeinflussung, man könnte auch sagen Manipulation, des Angstverhaltens zu sein. Versuche zeigen, dass er Verhaltensweisen zu befördern scheint, die das natürliche Angstverhalten beeinflussen und in der Summe dazu führen, dass die Katze leichtere Beute hat. Das klingt ja unter Gesichtspunkten der Wahrscheinlichkeit zunächst einmal sehr abenteuerlich. Gibt es andere Beispiele für diese Strategie? Fragte Dr. Selbruck. Ja, es gibt andere Parasiten, zum Beispiel einen Saugwurm, dessen Weg beginnt in einer Schnecke, dann bohrt er sich in die Larve des Ochsenfrosches, bei dem er überzählige oder missgebildete Beine erzeugt. Das macht ihn zur leichten Beute von Reihern. Im Magen des Reihers vollzieht sich die Paarung, so denn ein anderer Saugwurm angetroffen wird und über den Vogelkot werden dann wieder Schnecken infiziert. Unglaublich, sagte sie. Selbruck lächelte versonnen. Das klingt wie eine perfekt geplante Intrige, sagte er. Es ist unwahrscheinlich, dass das beabsichtigte Ereignis eintritt, weil eigentlich viel zu viele Zufälligkeiten einzukalkulieren sind. Aber, er machte eine Pause, in der er sein Lächeln auf ein selbstzufriedenes Grinsen umstellte, die Parasiten bezeugen, dass die Methode bei aller Unwahrscheinlichkeit funktioniert. Das Wort Intrige aus Selbrucks Mund alarmierte sie bis in die Haarspitzen. Dr. Lackner schien sich per Blickkontakt mit ihrer Kollegin zu verständigen. Frau Gündogan würde, wenn Sie zu dem bisherigen keine weiteren Fragen haben, dazu übergehen, darzustellen, was wir von der Beeinflussung des Zwischenwirtes durch den Parasiten wissen. Ja, bitte. Frau Dr. Lackner schob die Maus Frau Gündogan zu, die sie aber zunächst ignorierte. Wie Frau Dr. Lackner schon ausgeführt hat, der Parasit muss, um den Fortpflanzungszyklus zu vollenden, wieder in die Katze. Ist er nun aber von einem Menschen aufgenommen worden, so könnte man das einen Irrweg nennen. Denn, dass er von hier aus wieder in die Katze gelangt, ist ja mehr als unwahrscheinlich. Die Frage ist, weiß er das? Anders gefragt, hat er ein Bewusstsein davon, in welchem Zwischenwirt er sich befindet? Oder spult er einfach sein Programm ab? Sie setzte eine kleine Pause, strich sich das Haar aus der Stirn. Wir können annehmen, dass Letzteres wahrscheinlicher ist. Nun, wie gesagt, sein Programm ist es, den Zwischenwirt zu verlassen, sich so zu verhalten, dass die Katze leichteren Zugriff auf ihn hat. Hier das Angstverhalten zu beeinflussen, Frau Dr. Lackner hat das ausgeführt, ist insofern nicht schlecht gewählt, weil es in den Gehirnen höherer entwickelter Säugetiere, vergleichsweise basal, also stammesgeschichtlich älteren Ursprungs, ist und sich einer vollständigen bewussten Kontrolle entsprechend entzieht. Frau Gündogan räusperte sich mehrfach und sie sah, wer entscheidet im Ministerium Grosse wirklich über die Leinwand huschen? Die spannende Frage ist dann, sagte Frau Gündogan lächelnd in ihre Richtung, welche unserer Entscheidungen oder Verhaltensweisen sind eigentlich Resultate der Wirkungsweise des Parasiten oder was ist hier freier Wille? Sie räusperte sich erneut. Dr. Lackner reichte ihr ein Glas Wasser und sie trank einen Schluck. Entschuldigen Sie, sagte sie. Also, im Einzelfall ist der Einfluss des Parasiten kaum nachweisbar. In Vergleichsstudien mit vielen Probanden lassen sich aber ganz offensichtlich zwischen Toxoplasma gondii-infizierten und nicht-infizierten statistisch betrachtet Eigenschaftsunterschiede ermitteln. Nochmals, auf der Ebene eines einzelnen Individuums ist das wenig vorhersagekräftig. Vergleichsweise gehen statistischen Zuschreibungen zwischen Männern und Frauen. Um hier ein Beispiel zu nennen, gelten Frauen sensibler und fürsorglicher als Männer. Im konkreten Fall kann sich das ganz anders darstellen. Frau Gündogan lächelte Dr. Sellbruch an und der drehte seine beiden auf dem Tisch liegenden Hände mit den Handflächen nach oben wie eine Sag-ich-doch-Geste. Ausgerechnet Sellbruch, sensibel und fürsorglich. Fasst man die, übrigens auch von renommierten Universitäten wie Stanford oder dem Imperial College in London durchgeführten Studien zusammen, fuhr Frau Gündogan fort, ergibt sich mit statistischer Relevanz folgendes Bild. Die Reaktionszeit von mit Toxoplasma gondii Infizierter scheint verlangsamt zu sein, mit Auswirkungen auf beispielsweise Verkehrsunfallstatistiken. Ferner, da Männer und Frauen auf emotionalen Stress und Angst unterschiedlich reagieren, zeigt sich folgendes. Infizierte Männer neigen eher zu einem introvertierten Rückzugsverhalten mit eingeschränkter sozialer Regelkontrolle. Frauen hingegen eher dazu, sich sozial zu vernetzen und abzusichern, was das Einhalten von Regeln einschließt. Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, dann löst der Parasit je nach Geschlecht genau das Gegenteil aus? Ja, richtig, Frau Ministerin. Wie gesagt, das wird mit dem unterschiedlichen Verhaltensrepertoire auf Stresssituationen gedeutet. Was beide Geschlechter eint, ist ein tendenziell unsicheres Verhalten und so wie etwa ja, schlechtes Gewissen und Schuldbewusstsein. Und Männer, sie lächelte Dr. Sellbruch an, die unsicher sind, neigen ja gerne mal zu dominantem Verhalten, das ihre eigentlichen Verunsicherungen überspielen soll. Dr. Sellbruch lächelte zurück und über dieses wie wissend überlegende Lächeln hinaus blieb er kommentarlos. Toxoplasma gondii soll zudem über Gene verfügen, die im Wirt den Ausstoß von Dopamin befördern. Dopamin ist bekanntlich einer der zentralen Botenstoffe im Gehirn, beteiligt insbesondere auch bei der Steuerung unseres Verhaltens durch Gefühle. Dr. Sellbruch hielt sein Lächeln. Als ein Beispiel ist Dopamin beteiligt beim Erzeugen des sexuellen Wohlgefühls und da das auch ein Infektionsweg sein kann, nun, aus Tierversuchen, genauer aus Experimenten mit infizierten Ratten weiß man darüber hinaus, dass diese den Geruch von Katzen anziehen finden, hinein ins Verderben, könnte man sagen. Immer noch projizierte der Beamer das Bild der Katze auf der Leinwand, in welcher der Parasit seinen Zyklus vollendete und wieder begann. Anfang und Ende. Arme Alecto, auch das noch. Frau Gündogan schob ihrer Kollegin die Maus zu. Und nun, wenn Sie keine weiteren Fragen haben, kommen wir zu Tüche, sagte Frau Dr. Lackner. Offenbar liegt nämlich nun mit Tüche eine Variante vor, welche die bisherigen Auswirkungen gezielt einsetzbare Manipulation überführt. Das Genom wurde offenbar verändert und die Abweichung steht im Verdacht, gezielt verbreitet zu werden. Diese Variante ist im Grundaufbau, im Zyklus und allem, was wir dargestellt haben, identisch mit Toxo. Auch im Versuch der Steuerung seines Zwischenwirtes scheint der Parasit nach den gleichen Prinzipien zu arbeiten. Versuchte Toxo seinen Wirt subtil dazu zu bewegen, von einer Katze gefressen zu werden, erzeugt Tüche allerdings in bizarrer Weise etwas, das, nun, es ist das Verlangen nach Salzgebäck oder zumindest nach einer bestimmten Konzentration von Fett und Salz, wie es Kartoffelchips in beispielhafter Weise repräsentieren. Wie bitte? Dr. Sellbruch lachte schallend auf, während sie die Schlagzeile verscheuchen musste. Grosse scheitert an Chipsucht. Wie sind Sie eigentlich auf Tüche aufmerksam geworden? Fragte Dr. Sellbruch. Ein anonymer Hinweis. Aber so detailliert und kenntnisreich, dass wir der Sache nachgegangen sind. Anonym? Ja, klassisch per Brief ohne Absender. Eine aufgedruckte Marke, Nichts Handschriftliches. Der Poststempel? Unleserlich. Sie haben den Umschlag aufbewahrt?
Ich habe ihn wieder aus dem Papierkorb geklaubt, nachdem ich den Brief gelesen habe.
Gut, vielleicht brauchen wir den noch. Welcher Art waren die Hinweise genau?
Ein Brief und eine beiliegende Probe. Es handelte sich dabei um eine Mutation des Toxoplasma gondii mit der Beschreibung seiner Wirkung und der Anleitung, dieses nachzuprüfen.
Wie das? Fragte sie.
Im Laborversuch mit Mäusen. Im Vordergrund der Anzeige stand ganz offensichtlich der Hinweis, dass diese Mutation hochgradig krebserregend sei. Wir haben die Probe dann tatsächlich an Mäusen ausprobiert. Unsere Ergebnisse decken sich mit den beschriebenen. Die Mäuse reagieren eindeutig auf salzig und fettig und auch wir konnten die prognostizierte krebserregende Wirkung feststellen. Eine Genomuntersuchung selbst haben wir natürlich nicht durchgeführt. Und da das Ding einen Namen brauchte, kamen wir auf Tücher.
Ihr Humor gefällt mir, sagte Dr. Sellbruck und lächelte mit blitzenden Augen.
Frau Lackner legte die Funkmaus zur Seite. Das wäre unser Stand, zur Zeit jedenfalls, sagte sie.
Funkmaus, dachte sie. Ob die auch schon als Zwischenwirt fungiert?
Abhörpraxis ging wohl anders. Herr Gettnachmar, reiß dich zusammen. Danke. Sehr verständlich dargestellt, Frau Dr. Lackner, Frau Gündogan, herzlichen Dank. Sie wartete, bis Frau Lackner ihr Glas mit Mineralwasser gefüllt und einen Schluck getrunken hatte.
Dr. Sellbruck, Ihre Einschätzung?
Wie weit ist das kommuniziert? Wer weiß von diesen Erkenntnissen? Ja, Frau Lackner?
Anfragen bei anderen Untersuchungsämtern haben wir von uns aus nicht gestartet, soweit ich weiß. Dr. Heimeroth könnte hier gegebenenfalls präzisieren. Der Fall erschien uns übereinstimmend zu heiß oder besser zu politisch.
Da hatte sie uneingeschränkt recht. Nur welche Konsequenzen ergaben sich? Eine weitere Niederlage konnte sie sich politisch nicht leisten. So viel war auch ihr klar.
Dr. Sellbruck, gehen Sie davon aus, dass bisher etwas an die Öffentlichkeit durchgesickert ist?
Das weiß man natürlich mit letzter Sicherheit nie. Neben den hier Beteiligten, mit Ausnahme von Dr. Heimeroth, ist eigentlich niemand involviert.
Frau Dr. Lackner, Frau Gündogan, bei Ihnen?
Nein, nur wir. Das heißt, Frau Gündogan hat noch zwei Kolleginnen, die hier einbezogen sind. Uns war die Brisanz schnell klar und wir haben entsprechend gehandelt.
Von Ihrer Seite alles dicht, wenn ich das mal so salopp sagen darf?
Ja.
Sellbruck schwieg.
Er schien sich einer intensiven Betrachtung der vor ihm stehenden Kaffeetasse hinzugeben.
Wie nun weiter, dachte sie. So richtig feste Fakten sah sie nicht.
Sellbruck hatte sich bisher, wie sie fand, weitgehend zurückgehalten. Andererseits war das bis hierhin typisch für ihn.
Bitten wir ihn also. Dr. Sellbruck, was schlagen Sie vor?
Die politische Bewertung ist nicht eindeutig. Ich plädiere für weitere Untersuchungen. Zurückverfolgen der Veränderung und Absicherung der dargestellten Hypothese. Von voreiligen Verlautbarungen ist abzuraten. Keine Presse zum jetzigen Zeitpunkt, keine Panikmache. So wie ich die bisherigen publizistischen Auseinandersetzungen mit dem Parasiten verstanden habe, scheint die Presse das Thema wegen des zugegebenen faszinierenden Fortpflanzungszyklus und der statistisch ermittelten Verhaltenssteuerungsaspekte geradezu gierig aufzugreifen. Ohne angemessene Absicherung ist das Thema politisch nicht durchzuhalten.
Frau Ministerin Grosse wird mir da sicherlich beipflichten.
Er lächelte sie an. Sellbruck lächelte sie an.
Nichts davon zu, Sibylle, dachte sie.
Ferner, Frau Dr. Lackner, bräuchten wir eine lückenlose Dokumentation der bisherigen Erkenntnisse von Ihnen mit Zeitleiste zur Absicherung gegenüber den kommenden Vorwürfen, die alle in die Richtung, wir würden die Sache nicht im Griff gehabt haben, gehen werden. Wann, wer, was?
Dann will ich unverzüglich Dr. Heimeroth hier haben. Er wird das verantworten.
Sie werden ihm entsprechend zuarbeiten.
Sie haben die Möglichkeit, ihn zu erreichen?
Frau Lackner nickte.
Na, das ist doch was. Heute ist Freitag, das heißt, heute, spätestens bis Montag, gibt es einen Telefonkontakt.
Ich will folgende Fragen geklärt haben. Wer hat die Tüche-Variante in Umlauf gebracht?
Gibt es mögliche präventive Vorkehrungen oder ist das Ding nun mal in der Welt? Wer forscht an sowas? Firmen? Universitäten? Mit welchem Interesse? Wer ist da die Koryphäe? Ist die verdächtig und da sollten wir so jemanden einbeziehen? Er machte eine kleine Pause und schaute zum Fenster hinaus, bis der Federhalter von Frau Dürre-Wittmark seine leisen Kratzgeräusche eingestellt hatte. Welche Konsequenzen ergeben sich genau für Infizierte? Welche Vorkehrungen müssten hierfür getroffen werden? Und weiter, welche Thesen gibt es zum Motiv der anonymen Anzeige? Es geht ja wohl nicht darum, wie Sie so schön sagten, dass die Sucht nach salzig bzw. fettig für den Einzelnen kaum nachweisbar sei, sondern nur im statistischen Vergleich. Mir scheint, hier wolle jemand auf die hochgradig karzinogene Wirkung hinweisen und dann würde sie oder er befürchten, dass das Ding gezielt eingesetzt wird. Wo könnte das sein und wer profitiert davon wie? Er schüttelte den Kopf, als leide er am Irrsinn der Welt und lächelte sie dann plötzlich wieder an, als hätte er einen glücklichen Gedanken gefasst. Oder sehen Sie, Frau Ministerin, weiteren Handlungsbedarf, etwa das Einbeziehen anderer Institutionen? Nein, 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 so wie Sie es dargestellt haben. Selbruck nickte ihr zu oder etwa Frau Dürre-Wittmark? Frau Dürre-Wittmark wird Ihnen das auflisten und zuschicken, fuhr Selbruck fort. Das Bundesamt für Risikobewertung halten wir erst einmal raus. Das ist gegebenenfalls politisch brisant, aber nicht Ihr Problem. Er lächelte wieder in ihre Richtung. Kriegen Sie das mit Ihrem Personal hin oder brauchen Sie zusätzliche Ressourcen? Wenn ja, wen? Klären Sie das umgehend, Frau Dr. Lackner. Von unserer Seite haben Sie vollkommene Rückendeckung. Etwaige Reisekosten etc. sind kein Thema. Rufen Sie mich an. Sowieso. Ich will täglich etwas hören. Er lächelte nun zwielichtig, belustigt oder maliziös, das war für sie nicht zu entscheiden. Die Frauen nickten ernst, als hätten sie sich synchronisiert, richteten beide ihre Blicke auf sie und in diese hinein nickte nun auch sie, eilfertig dämlich wie ein pickendes Huhn auf Futtersuche. Alle Informationen, setzte Dr. Selbruck nach, die wir hier ausgetauscht haben, sind quasi dienstpersönlich, meine Damen. Sie wissen, was das bedeutet? Er richtete den Henkel der vor ihm stehenden Kaffeetasse neu aus, als lege er einen Schalter um und als wäre das ein verabredetes Zeichen für nun was. Hob dann die im Ellbogen aufgestützte Hand, die gespreizten Daumen und Zeigefinger an Schläfe und Wange führend, zog den Blick von der Tasse ab, schaute sie der Reihe nach an, von links nach rechts mit einem tiefdringenden Blick, ruckartig schneidend, der über ihre Hälse glitt wie ein vorweggenommenes Strafmaß. Er selbst hatte sie nicht ausgenommen und sie hätte sofort sich selbst versprochen, ihrer Freundin Sibylle nichts davon, aber auch gar nichts zu erzählen. »Danke, Dr. Selbruck, dass Sie die Brisanz noch einmal verdeutlicht haben.« Dr. Selbruck nickte ihr lächelnd zu und drehte den Henkel der Tasse wieder in die Ausgangsstellung. »Wir werden hier intern die Informationen weiter beraten und bewerten. Sie hören dann von uns. Bis dahin, aber das wurde ja bereits ausgeführt, Frau Dr. Lackner, Frau Gündogan, herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Frau Dürre-Wittmark wird Sie hinaus begleiten.« Frau Dr. Lackner klappte den Laptop zu, zog das Beamer-Kabel und die Stromversorgung ab und verstaute ihre Sachen in einer eleganten schwarzen Ledertasche. Zuletzt sperrte sie auch die kleine Funkmaus in ein schwarzes Futteral und zog den Reißverschluss zu. Gefangen, ob nun befallen oder nicht. Frau Dürre-Wittmark war bereits aufgestanden und wartete an der Tür. »Nochmals herzlichen Dank, kommen Sie gut heim.« Die Frauen verabschiedeten sich per Handschlag. Auch Dr. Selbruck war aufgestanden. »Die Präsentation schicken Sie bitte an meine E-Mail-Adresse«, erreichte Frau Dr. Lackner seine Karte. Sein Lächeln ihr gegenüber war tatsächlich nicht anders als gewinnend und charmant zu nennen. »Und rufen Sie mich an.« Frau Dr. Lackner nickte ernst und doch meinte sie, einen Zug von Einverständnis und Belustigung gesehen zu haben, der kurz ihr Gesicht durchzog. Selbruck schaltete den Beamer aus, ging zum Fenster, öffnete es und blieb mit dem Rücken zu ihr dort stehen. Sie hatte sich wieder hingesetzt, wartete. Seiner Zusammenfassung würde er nichts hinzufügen, was inhaltlich auch nicht nötig war. Unglaublich, sagte sie. Da manipuliert man einen Manipulator so, dass er glaubt, er betreibe seine eigene Sache. In Wirklichkeit aber ist sein Wirken plötzlich auf einen ganz anderen Zweck ausgerichtet. So funktioniert Machtpolitik. Dr. Selbrock hatte sich umgedreht. Er wirkte entspannt und so, als sei er zu einem Entschluss gekommen. Er stützte sich mit beiden Armen auf der Fensterbank ab, sodass es kurz aussah, als wolle er die Welt umarmen. Sie brauchen mich noch? Ich habe gleich den nächsten Termin. Die Uhr zeigte kurz vor 11. Sie halten mich auf dem Laufenden, sagte sie. Selbstverständlich, Frau Ministerin. Er stieß sich von der Fensterbank ab, nickte ihr zu und verließ den Raum.